Also wir brauchen Nähe in der Pflege. Und dann reden wir von professioneller Nähe. Also wenn ich zum Beispiel weiß, okay, mein Patient, meine Patientin reagiert in Situation XY, in einer akuten Situation, am besten mit du, dann ist es kurz das Du. Und da bricht mir auch kein Zacken aus der Krone, da bin ich jetzt auch nicht super unprofessionell, sondern wenn ich danach die Grenze wieder setze und sage, okay, die Akutsituation ist abgeklungen, wir haben das gemeinsam reflektiert und jetzt gehen wir wieder in das Sie über.
Willkommen bei Seelenarbeit, dem Psychiatrie-Podcast aus dem LVR-Klinikverbund. Echte Geschichten, ehrliche Einblicke von Menschen, die mit Herz in der Psychiatrie arbeiten. Unser Ziel, Vorurteile abbauen, Einblicke geben und den Menschen hinter dem Beruf sichtbar machen. Denn Seelenarbeit beginnt mit echten Geschichten. Und hier erzählen wir sie. Und damit ein herzliches Willkommen hier zur inzwischen auch schon vierten Folge von Seelenarbeit. Heute geht es um das Thema Pflege. Und ich stelle mir die Frage, wie sieht denn Pflege in einer psychiatrischen Klinik eigentlich aus? Ich bin Daniel Schwingeuer, euer Host. Und meine heutige Gästin wird uns mitnehmen in ihren Alltag, wird uns zeigen, wie fundamental wichtig die Pflege für den letztendlichen Behandlungserfolg ist. Und dabei werden wir auch lernen, was zum Beispiel die Adherence-Therapie eigentlich ist. Herzlich willkommen. Willkommen, Michelle Sugar. Schön, dass du da bist.
Hallo Daniel, schön, dich kennenzulernen.
Bevor wir jetzt hier richtig eintauchen in deine Arbeitswelt, noch ganz kurz der Hinweis an euch. Auch in dieser Folge geht es um psychische Erkrankungen. Wenn euch diese triggern oder emotional belasten, dann hört bitte nur weiter zu, wenn ihr euch aktuell stabil fühlt oder in Begleitung seid. Und zögert niemals, professionelle Hilfsangebote in Anspruch zu nehmen, wenn es euch gerade nicht gut geht. Michelle, du bist Pflegefachfrau, du bist kommissarische Stationsleiterin und du arbeitest in Düsseldorf an der LVR-Klinik auf der Station D1. Was ist das für eine Station?
Ganz genau, ich komme aus Düsseldorf. Die Station D1 ist eine Station für Erwachsene mit psychiatrischen Erkrankungen, vorwiegend mit psychotischen Erkrankungen beziehungsweise aus dem psychotischen Formenkreis. Aber dennoch haben wir auch Patienten mit affektiven Störungen, wie zum Beispiel Depression. Wir haben ein bisschen etwas anderes Konzept. Wir sind keine ganz offene Station. Wir sind aber auch keine ganz geschützte Station. Wir sind so das Mittelding des Ganzen. Nämlich haben wir das Konzept, dass wir den Düsseldorfer Tisch haben, womit wir unsere Tür aufhalten können, auch wenn wir Patienten gegen ihren Willen quasi auf Station untergebracht haben und bei uns behandeln. Und genau.
Da waren super viele Aspekte drin, über die wir später nochmal sprechen wollen. Erstmal lernen wir dich noch ein bisschen näher kennen. Du bist seit 5 Jahren beim LVR. Du hast deine Ausbildung gemacht von 2020 bis 2023 inklusive Examen. Und was ich richtig spannend finde, du hast vorher noch in einem anderen Beruf gearbeitet. Du warst Rechtsanwaltsfachangestellte. Auch darüber sprechen wir später. Du hast einen persönlichen Bezug zur Pflege. Du hast nämlich deine Großmutter gepflegt oder pflegst deine Großmutter mit Parkinson-Demenz. Und was dir ganz besonders wichtig ist, ist die Entstigmatisierung der psychiatrischen Arbeit. Über all diese Themen werden wir hier im Laufe dieses Podcasts sprechen. Ganz kurz am Anfang noch unsere Schnellfragerunde. Die gehört auf jeden Fall dazu. Deine Aufgabe ist jetzt, so schnell wie möglich auf die folgenden 3 Dinge zu antworten. Bist du bereit für ganz schnelle Antworten? Also erstmal 3 Worte, die deine Arbeit auf den Punkt bringen.
Empathie, Flexibilität, Organisationstalent.
Der 2. Punkt ist, lieber Team Nachtschicht oder lieber Team Frühdienst?
Team Frühdienst.
Oh. Und der 3., du vervollständigst jetzt den folgenden Satz. Wenn ich Dienst habe, dann.
Freuen sich alle, dass ich da bin.
Jetzt bin ich gespannt, wie viele Kolleginnen und Kollegen diese Folge hören und dich hinterher darauf noch ansprechen. Okay, Michelle, wir haben gerade schon gehört, du hast einen ziemlich krassen Lebenswandel eigentlich hingelegt. Ich stelle mir das so vor, vor ein paar Jahren warst du Rechtsanwaltsfachangestellte, du bist entspannt morgens um 9 ins Büro gekommen, hattest ein schick eingerichtetes Büro, du hast guten Kaffee getrunken. Und was ist dann in dir vorgegangen, dass du gesagt hast, das ist es nicht?
Es hat schon irgendwie in der Kindheit begonnen, weil meine Mutter hat im Altenheim gearbeitet, war dort Wohnbereichshilfe und ich war als Kind schon immer mit älteren Menschen im Kontakt und war immer nach der Schule da und habe ganz viel mit den alten Menschen da Zeit verbracht. Und dann haben wir meine Großmutter zu uns nach Hause aufgenommen und mit Parkinson-Demenz sehr lange häuslich versorgt, ohne ambulanten Pflegedienst. Wir haben das, meine Mama und ich, hauptsächlich alleine gemacht. Ich habe meine Mama dabei unterstützt. Und dann ist meine Mama leider erkrankt, Ende 2020, akut und ganz plötzlich. Und dann bin ich quasi für den Zeitraum wieder nach Hause gezogen. Das waren so 4 bis 6 Wochen und habe dann die komplette Pflege meiner Oma übernommen, war aber gleichzeitig noch im Büro arbeiten. Und dann ist mir irgendwie so klar geworden, okay, Michelle, Büro ist eigentlich noch nie so richtig deins gewesen. Das war irgendwann mal so eine, ja, Teenie-Idee. Ich werde Jura studieren und wäre total alternativ dabei und zeigt denen mal, dass auch gepierste, tätowierte Leute Jura studieren können, also völliger Humbug. Auf jeden Fall habe ich mir dann gedacht, warte mal, also irgendwie psychiatrische Erkrankungen, das hat dich schon immer interessiert. Du hast schon immer irgendwo einen Bezug im Privatleben dazu gehabt und auch mit meiner Oma halt, mit der Demenzerkrankung. Und dann habe ich mich entschlossen, okay, ich bewerbe mich jetzt einfach, aber auch nur beim LVR. Also ich habe keine anderen Kliniken irgendwie in Betracht gezogen. Ich habe mich wirklich nur im LVR, in den LVR-Kliniken beworben und habe gedacht, gut, dann mache ich jetzt eine Ausbildung und guck's mir einfach mal an.
Warum der LVR?
Weil der LVR halt hauptsächlich psychiatrisch arbeitet. Ich unterstütze nämlich und öffentlich arbeitet, weil ich ungerne private Träger unterstützen möchte. Ich mag das nicht, wenn man mit Menschen Geld verdient. So, das ist so mein moralischer Kompass, der mir das so sagt.
Ich möchte nochmal gerne zurückkommen zu dieser Sinnfrage. War es eine Sinnfrage, die du dir gestellt hast, während du beim Rechtsanwalt warst, nach dem Motto, was ist der Sinn meines Lebens, hier zu sitzen in dem Büro und sich um Jura zu kümmern? Oder ist es vielleicht der größere Sinn, sich um Menschen zu kümmern? Waren das die Gedanken oder war das eher so ein Gefühl von innen?
Das waren die Gedanken, aber auch so ein Gefühl von innen. Ich meine, okay, als Rechtsanwaltsfachangestellte konnte ich irgendwo auch Menschen helfen, aber irgendwie ging es ja da viel um Kapitalismus, ganz viel Geld generieren und vor allen Dingen in dem Fachgebiet, in dem ich gearbeitet habe. Und das hat mir irgendwie gar nicht so gefallen. Und auch dieses, was ich gar nicht mag am Büroarbeit ist, wenn man im Urlaub geht, die Arbeit bleibt liegen. Mhm. Und Menschen können nicht einfach liegen bleiben. Das war auch noch so ein Punkt, wie ich mir dachte, ja gut, in der Pflege, die Arbeit bleibt nicht liegen.
Ja.
Das funktioniert nicht. Und halt dieses 9-to-5, das war überhaupt nicht meins. Ich war super ausgelaugt. Ich meine, in der freien Wirtschaft sind Arbeitsverträge jetzt auch nicht so wundervoll. Vor allen Dingen in Bürojobs. Vor allen Dingen in der Anwaltsbranche.
Mhm.
Und bei 42 Stunden die Woche war ich dann so, nee, danke, ich habe auch noch ein Privatleben. Genau, ja.
So ein Jurastudium ist ja auch nicht so einfach mal wegzustecken. Also das, was ich davon immer höre, ich habe es nicht gemacht, aber das ist schon echt extrem hart. Das ist ja ein Prozess, bis man dann letztendlich sagt, nee, das mache ich nicht. Ich gebe das jetzt wieder weg, ich mache was Neues. Gab es trotzdem so diesen einen Moment, in dem du dann gedacht hast, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, um zum LVR zu gehen oder sich in der Pflege weiterzuentwickeln?
Ich dachte mir jetzt oder nie, weil dadurch, dass ich die vollumfängliche Betreuung meiner Großmutter übernommen habe, dachte ich mir, es macht mir so viel Spaß und mein Herz geht da so drin auf, mehr als in einem Bürojob. Und wenn ich es jetzt nicht mache, dann sage ich in 5 Jahren, boah, nee, jetzt bin ich zu alt dafür oder habe ich gar keinen Bock mehr drauf und auch schon wieder lernen. Und dann dachte ich mir, nee, dann mache ich es jetzt einfach. Besser jetzt als nie.
Wie waren denn die Reaktionen aus deinem Umfeld? Ich meine, es gibt ja vermutlich auch viele Leute, die sagen, das kannst du jetzt nicht machen.
Also meine Mutter war gar nicht begeistert, weil die immer gesagt hat, du gehst niemals in die Pflege. Ich sehe doch, wie die Leute da kaputt gehen und so. Mhm. Meine Mutter übrigens arbeitet jetzt auch in der ambulanten Pflege. dementsprechend, aber sonst war eigentlich, boah, ich glaube, nur positive Rückmeldung. Klar, natürlich, mein Arbeitgeber war jetzt nicht so erfreut darüber,
ja.
Konnte das aber tatsächlich nachvollziehen. Und nö, also meine Arbeitskollegen haben mich auch alle unterstützt im Büro.
Ja, wie toll.
Nee, ich hatte eigentlich keine negative Rückmeldung, außer meine Mutter, die meinte, du gehst nicht in die Pflege, was fällt dir ein? Also.
Und am Ende hast du sie influenced, dass sie das auch macht?
Ja, irgendwie schon. Also sie ist dann, meine Großmutter ist leider 2020 verstorben. Danach ist sie irgendwie auch in die, sie war ist im hauswirtschaftlichen Bereich in der ambulanten Pflege und dann hat sie gesagt, ja, Michelle, mach jetzt hier diese kleinen Pflegehelferscheine, LG1, LG2. Ich sag, ich unterstütze dich dabei und dann haben wir zusammen gelernt und alles und ja, dann jetzt ist er auch da drin.
Du hast dich jetzt für einen ganz interessanten Teil der Pflege entschieden, für die psychiatrische Pflege. Normalerweise glaube ich, dass viele Leute, wenn sie über Pflege sprechen, die somatische Pflege im Kopf haben, wo es dann um körperliche Pflege geht. Du hast dich für die psychiatrische Pflege entschieden. Warum genau dafür?
Weil, ja, erstmal, also auch durch meine Großmutter, klar, hat sie auch somatische Erkrankungen gehabt, aber primär stand diese Demenz im Raum, diese Alzheimer-Demenz und diese depressive Symptomatik. Gleichzeitig die psychische Belastung meiner Mutter durch diese häusliche Pflege. Pflegende Angehörige werden ja auch oft nicht gesehen. Mhm. Was dahinter so steckt, was das mit einem macht persönlich. Dann habe ich auch im persönlichen Umfeld viel erlebt, was psychische Erkrankungen angeht. Vor allen Dingen Depressionen. Ich habe auch im weiteren Umfeld tatsächlich auch mal was mit Suchterkrankungen mitbekommen. Und ich fand das alles immer super interessant und dachte mir, ich probiere es einfach mal, weil ich möchte es verstehen. Also ich möchte wissen, warum denken Menschen so? Warum handeln Menschen so? Warum kommen Menschen nicht mehr aus dem Bett? Oder warum hören Menschen Stimmen? Wie geht das? Wie fühlt sich das an? Wie leben die? Wie kommen die damit klar? Und wie kann ich da irgendwie unterstützen und helfen? Mhm. Weil irgendwo hat ja jede Pflegekraft auch ein Helfersyndrom. und ich quatsch halt total gerne. Und dann dachte ich mir, und das passt ja dann irgendwie, ne? Also ich will es verstehen, ich will die Leute ausfragen, natürlich nicht überfordern dabei. Möchte die auf dem Weg zurück in die Gesellschaft unterstützen und bestmöglich dafür sorgen, dass sie eben nicht durch die Gesellschaft stigmatisiert werden oder auf dem ersten Arbeitsmarkt stigmatisiert werden, sondern dass sie die Möglichkeit kriegen, auch zurück auf den ersten Arbeitsmarkt beispielsweise zu kommen. Und innerhalb der Ausbildung konnte ich in super viele psychiatrische Bereiche einblicken und habe dann nochmal festgestellt, wie vielfältig die psychiatrische Arbeit ist. Unsere Pflegedirektorin hat mal gesagt, bei uns ist das Reden die Medizin und das ist tatsächlich auch so. Und wir erleben so viele schöne Sachen hier, die gibt es natürlich auch in der somatischen Pflege, die man erlebt, aber hier ist nochmal die Beziehungsarbeit so ganz, ganz, ganz oben im Vordergrund, vor allen Dingen im pflegerischen Bereich.
Ja. Lass uns die ganze Geschichte nochmal ein bisschen konkreter machen. Ich glaube, dass viele Leute den Bereich psychiatrische Pflege bisher noch gar nicht so wirklich wahrgenommen haben. Aber wie sieht denn das konkret aus, wenn du da einen Patienten oder eine Patientin hast? Wie geht psychiatrische Pflege?
Da ich überwiegend im Akutbereich gearbeitet habe, also geschlossen ist ein veralteter Begriff, auf einer geschützten Station, wo die Tür geschlossen ist. Wir haben Patienten akut aufgenommen, beispielsweise in einer akuten Psychose, die auf der Straße beispielsweise rumrandaliert haben, die sich fremdaggressiv gezeigt haben, oder auch Menschen, die Suizidversuche begangen haben. Da ist es sehr wichtig, sehr flexibel zu sein und vor allen Dingen, wenn diese Patienten aufgenommen werden und zum Beispiel sehr angespannt sind. Das ist so das eine Beispiel, der angespannte Patient oder Patientin, da deeskalieren zu handeln, versuchen auf die Bedürfnisse einzugehen, weil meistens kommen sie ja dann nicht freiwillig, um da dann nochmal, was kann ich für sie tun? Ich kann es verstehen, es ist total blöd, dass sie jetzt gerade hier sind, sie wollen hier nicht sein. Ich sage dann auch manchmal, ich hätte auch gern gerade keine Aufnahme, aber jetzt sitzen wir hier, wir müssen da irgendwie mit umgehen und versuchen da halt, erstmal zu deeskalieren, den Patienten, die Patientin runterzubringen, runterzuregulieren, denen die Möglichkeit zu geben, irgendwie Selbstbestimmung wieder zu erlangen, auch wenn es nur ein kleiner Teil ist, wie was möchten sie essen oder brauchen sie gerade was, wie kann ich ihnen gerade helfen, wo sie dann sich entscheiden können, ich möchte gerade die Hilfe der Pflege nicht oder ich nehme sie an. bis hin zu ja, ein Patient oder Patientin völlig aufgelöst nach einem Suizidversuch, da wieder aufzubauen, da aufzufangen, Sicherheit zu vermitteln, zu sagen, wir sind hier, wir sind da, wir gehen nicht, wir passen auf sie auf, sie können mit uns über alles sprechen, aber wenn nicht, ist es auch vollkommen in Ordnung. Wir haben Zeit und wir können uns auch erstmal kennenlernen und da erstmal eine Vertrauensbasis zu schaffen.
Ja, gibt es so eine erste Frage oder einen ersten Satz, den du relativ häufig benutzt? Weil ich kann mir vorstellen, dass gerade so ein erster Moment, wenn jemand da ankommt, total aufgewühlt ist, vielleicht auch gar nicht genau weiß, wo er oder sie denn jetzt gerade ist, da ist so ein erster Moment ja extrem wichtig.
Unterschiedlich. Also, wie geht's Ihnen einfach? Mhm. Was passiert? Wie sind Sie zu uns gekommen? Mhm. Einfach die eigene Ansicht der PatientInnen nochmal zu hören. Was sie denn so gerade denken, warum sie jetzt hier sind, wenn wir jetzt von Patienten reden, die gegen ihren Willen da sind. Also ich will nicht sagen, wir nehmen hier nur Patienten gegen ihren Willen auf, sondern es gibt auch Patienten, die natürlich in freiwilliger Behandlung kommen, die auch selbst merken. Also es gibt auch Patienten, Patientinnen, die ganz genau wissen, okay, was sind meine Frühwarnzeichen meiner Erkrankung? Wann merke ich, okay, ich rutsche in eine Psychose oder in eine Manie oder in eine Depression? Und die suchen uns natürlich dann auch in der Notaufnahme auf. Und die nehmen wir auch auf. Also es sind nicht nur Patienten, die gegen ihren Willen da sind. Auf jeden Fall, ich frage immer, was ist passiert? Was hat sie zu uns geführt? Wie geht's ihnen einfach? Was liegt ihnen auf dem Herzen gerade? Also ganz offen, ganz unvoreingenommen auch.
Kommt man damit in der Regel ganz gut durch? Oder ist es einfach total individuell? Sind diese Menschen, sind die in der Regel froh, dass da jemand ist, der sich für einen interessiert?
In der Regel schon. Es gibt auch Ausnahmefälle. Und ich muss sagen, dass, also in der Psychiatrie merkt man einfach nochmal, in der psychiatrischen Pflege, wie vielfältig und wie individuell jeder einzelne Mensch ist, wie jedes einzelne Bedürfnis individuell gestaltet werden kann. Und ich habe es auch ganz oft schon erlebt, dass keiner mit mir reden wollte, dass ich konstant wegignoriert wurde, was auch vollkommen in Ordnung ist. Ich bin dann da, ich bin ansprechbar, ich bin da nicht irgendwie eingeschnappt oder so. Ich bleib da ganz professionell auf professioneller Ebene und sag, wenn Sie was brauchen, können Sie mich trotzdem ansprechen. Ich bin da und da. Genau, das passiert auch.
Als du damals 2020 noch regelmäßig zum Rechtsanwalt gegangen bist bei deinem 9-to-5-Job und überlegt hast, ich möchte vielleicht in einen anderen Bereich gehen, welches Bild hattest du damals von der psychiatrischen Pflege? Ist es genau das, wie es jetzt am Ende ist?
Also diese klassische Filmpsychiatrie, die hatte ich nicht vor Augen, weil ich mich auch schon vorher reingelesen habe. Ich habe mich schon erkundigt, ich habe viele Dokus geschaut. Also war ich jetzt nicht ganz irgendwie geschockt oder dachte mir, ach nee, so habe ich es mir gar nicht vorgestellt. Also irgendwie schon tatsächlich so, ich bin da völlig ohne Erwartung auch reingegangen. Es hat mich nichts enttäuscht, aber auch nichts erschrocken. Also.
Im Grunde genommen ist es genau so, wie du dir das erwartet hast damals.
Genau.
Nimm uns mal mit damals zu deinem ersten Tag. Wie ist das, wenn man keine Erfahrung hat und dann plötzlich da steht in so einer psychiatrischen Klinik und seinen ersten Tag hat? Wie waren deine ersten Stunden?
Also wenn wir jetzt vom allerersten Tag ausgehen, war das tatsächlich bei uns in der Pflegeschule. Dementsprechend hatte ich da gar keinen Patientenkontakt, sondern wir haben uns erstmal in unserem Kurs kennengelernt, wir haben unsere Kursleitung kennengelernt. Es war alles super aufregend und ich komme ja auch gar nicht aus Düsseldorf und kannte gar keinen und war so, oh Gott, ich dachte auch erst, ich bin die Älteste, das bin ich tatsächlich nicht gewesen. Es gibt ganz viele, die sich nochmal mit Ende 20, Anfang 30 entscheiden, ach, ich mache nochmal eine Ausbildung. Das war ganz aufregend irgendwie für mich und ganz ungewohnt. Nochmal dieser Neuanfang, neu sein, kein Kennen, nach Düsseldorf gezogen zu sein für die Ausbildung, in einem Personalwohnheim zu leben. Es waren ganz viele Eindrücke auf einmal und ich habe auch richtig lange gebraucht, um die so richtig zu verarbeiten, um auch erstmal ankommen zu können. Kontakte knüpfen ging tatsächlich relativ schnell, im Kurs generell auch. Und der erste Tag auf Station, da war ich auf einer offenen Station, die hauptsächlich Depressionen behandelt hat. Und da habe ich ganz viele liebe Kollegen kennengelernt. Eine davon arbeitet sogar bei mir jetzt im Team. Also die kennt mich seit Tag 1 in dieser Klinik, die mich mit begleitet irgendwie, haben uns immer getroffen. Und da war es ganz, ganz komisch, dieses, okay, ich muss jetzt extrovertiert sein irgendwie, also ich muss jetzt proaktiv in den Kontakt mit dem Patienten gehen, weil mich kennt ja auch noch gar keiner und ich war auch noch so total grün hinter den Ohren und völlig schüchtern auch, weil ich nicht wusste, okay, wie rede ich jetzt mit einem fremden Menschen über seine Belange und wollen die das überhaupt mir erzählen oder, also war ich hatte da einen Mitte 40, Anfang 50-jährigen Patienten, da war ich total so, oh Gott, als wenn der mir, jungem Hüpfer, jetzt erzählen will, was ihm am Herzen liegt.
Naja.
Glaube ich jetzt eher weniger. Aber der Kontaktaufbau hat, glaube ich, so 1-2 Wochen gedauert und dann ging es immer stetig besser. Und zum Ende hin habe ich sehr gerne sehr viele Gespräche mit Patienten geführt. Wir haben sehr gerne auch Aktivitäten gemacht. Und es hat sich alles irgendwo eingependelt. Aber der erste Tag war so, oh Gott, ich muss ja jetzt hier irgendwie in Gespräche gehen, aber muss man gar nicht. Also Patienten kommen auch von alleine auf einen zu.
Ich glaube, es gibt in unserer Gesellschaft viele Leute, die sich ein bisschen fragen, was ist eigentlich der Sinn hinter dem, was ich so mache, die sich vielleicht auch wünschen, was anderes zu machen. Und was dein Beispiel zeigt, ist, es braucht schon auch Mut zu sagen, ich starte jetzt nochmal komplett neu, es ist auch nicht so einfach. Warum warst du so mutig?
Ich weiß es nicht. Ich kann es dir wirklich nicht sagen. Ich weiß nicht, ob es irgendwie daran lag, dass ich gemerkt habe, ich weiß es wirklich nicht. Also ich war so, ich mach's jetzt einfach.
Ja.
Ich mach's einfach. Und ja, dann war es irgendwie okay. Ich mach's jetzt. Ganz phobisch.
Was sagst du denn Leuten, die es nicht schaffen, denselben Mut aufzubringen?
Es lohnt sich. Also wenn ich, also ich habe dann immer als, also ich hatte schon mal eine meiner besten Freundinnen hat auch so eine Jobkrise quasi hinter sich und so berufliche Definition, wie definiere ich mich beruflich? Da habe ich gesagt, wenn du es jetzt nicht ausprobierst, dann sitzt du da total unglücklich am Ende deines Lebens und denkst dir, ach toll. Weil irgendwie, also wir leben ja in einer Gesellschaft, wo Beruf halt schon sehr viel ausmacht, weil ohne Beruf kein Geld und ohne Geld kein Leben so richtig. Und wenn man was findet, was einen erfüllt und was einem so viel Spaß macht, also dann geht man auch jeden Schritt da irgendwie. Also ich weiß nicht, ich war so in der Ausbildung auch Feuer und Flamme und ich war auch ganz oft viel zu viel und viel zu drüber und auch viel zu streber und habe mich da sehr viel reingehangen, weil ich das unbedingt machen wollte. Aber da merkt man schon den Unterschied im Gegensatz zu meiner ersten Ausbildung. Da habe ich das erste Jahr geschlafen im Unterricht und war gar nicht wirklich anwesend und habe das alles auch geschafft und es war auch alles toll. Aber es war jetzt nichts, was mich erfüllt hat. Und da muss ich immer sagen, wenn Leute so den Gedanken hegen und Angst davor haben, was Neues zu starten, was Neues zu beginnen, mach das einfach. Und wenn es schief geht, mein Gott, passiert, aber wenn du so dafür brennst und dir so sicher bist, dass das dein Ding ist, was du im Leben erreichen willst, dann wirst du es auch nie bereuen. Und dann würden auch schwere Zeiten, ob es finanziell ist, ob es aufgrund der Freundschaft ist, weil man dann weiter wegziehen muss oder so. Und wenn das dann nicht passt, dann passen die Leute oder auch die Situation einfach nicht mehr in deine jetzige Lebenssituation. Und man wird auch schwierige Zeiten überleben, wenn man das Herzblut dafür hat und wenn man dafür Feuer und Flamme ist. Also so habe ich jetzt die Erfahrung gemacht.
Ja, bist du ein anderer Mensch?
Ja, auf jeden Fall.
Inwiefern?
Ich bin extrovertierter, würde ich behaupten. Ich habe gelernt, okay, meine Meinung habe ich schon immer gesagt, aber ich bin irgendwie offener, noch offener, als ich dachte. Also ich dachte schon vorher, ich bin offen, aber ich bin irgendwie noch offener geworden. Ich habe neue Dinge kennengelernt, wo ich dachte, ach, die interessieren mich gar nicht. Die haben mich früher in der Schule schon nicht interessiert, aber tatsächlich haben die mich interessiert und dann erst in der Ausbildung gecatcht. Also ich habe viel, viel neue Interessen entwickeln können. Ich habe viel fürs Leben gelernt. Also ich bin ein anderer Mensch irgendwie als vor 5 Jahren.
Bist du glücklicher?
Ja, auf jeden Fall. Das definitiv, ja.
Jetzt ist der Bereich Pflege ja einer, über den man sehr viel hört. Es wird sehr viel darüber diskutiert, vor allem über die Bedingungen. Es gibt einen großen Fachkräftemangel. Man hat das Gefühl, dass es einen viel zu großen Bedarf an qualifiziertem Personal gibt. Und warum ist es in deinen Augen erstrebenswert, in der Pflege zu arbeiten? Warum würdest du das jetzt jemandem empfehlen, der vielleicht denkt, oh, in so einen Bereich gehen, irgendwie auch schwierig?
Also wenn ich gerne für andere Menschen da sein möchte, aber auch gleichzeitig ein Vorbild sein möchte und gerne im Team arbeite, dann ist die Pflege einfach das Richtige. Also ich muss auch sagen, wenn ich mich sowohl für Medizin, für Psychologie als auch für Management-Sachen entscheiden möchte, also wenn ich mich für diese drei Bereiche interessiere, und es gibt noch so viel mehr Bereiche in der Pflege, die wir irgendwie alle wissen müssen, weil wir ja irgendwie total, wir sind quasi dieses Schnittstellenmanagement in einem Krankenhaus. Also eine Station läuft nicht ohne Pflege. Alle kommen zur Pflege. Egal welche Berufsgruppe, der erste Gang ist immer ins Dienstzimmer zur Pflege oder auf dem Flur wird immer die Pflege aufgesucht. Also wir sind total Schnittstellenmanagement. Und wenn ich gern flexibel bin, auch gerne mal Abwechslung im Alltag haben möchte, gleichzeitig auch Erfolge sehen will in meinem Job und weiß, wofür ich das mache, weil zum Beispiel in meinem vorherigen Job, ja, da haben wir Klagen geschrieben und ja, dann haben wir auch mal gewonnen. Da haben wir für unsere Mandanten gewonnen, das freut mich auch alles herzlich, aber was habe ich da jetzt großartig zu beigetragen? Also
ja. Ist das vielleicht auch ein Problem unserer Gesellschaft, dass wir so eine Behandlung immer falsch im Kopf haben? Also in der Regel ist es ja so, wenn jemand sagt, ich begebe mich in Behandlung, dann hat man immer das Gefühl, da ist dann irgendwie ein Behandlungszimmer und da sitzt ein Arzt oder eine Ärztin. Aber jetzt bei einer Gesamtbehandlung, da ist der Anteil der Pflege am Gesamterfolg ist vermutlich relativ hoch, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich muss dazu sagen, Pflege ist ja gerne, also die Behandlung ist immer multiprofessionell. Klar kann man sagen, okay, Medikamente machen sehr viel aus, das ist Ärztesache. Gleichzeitig hat aber auch Gewicht, was erarbeiten die Psychotherapeuten in therapeutischen Sitzungen oder was erarbeitet die Pflege mit dem Patienten oder der Patientin im Alltag, was geht Alltagsstrukturen angeht, oder einfach Ressourcen weiter zu stärken und weiter herauszuholen oder auch zu fördern und auch die ergotherapeutische Seite, Kunsttherapeuten, Musiktherapeuten, also ich kann so viel auflisten an Multiprofessionalität und alle tragen zur Behandlung bei. Von jeder Seite ist es alles, also jeder hat seine eigene Expertise, die er mit einbringt und Pflege bringt nochmal diesen besonderen Punkt ein, dass wir eine ganz andere Beziehung haben. Also wir erleben die Menschen 24 Stunden. Unsere ärztlichen Kollegen und Kolleginnen erleben die Patienten im Tagesverlauf, in der Visite, was auch gar nicht blöd gemeint ist. Die haben halt auch ganz viele andere Aufgaben, die sie leider machen müssen. Da sind wir wieder bei Bürokratie im deutschen Gesundheitssystem. Aber wir erleben die den gesamten Aufenthalt jeden Tag und da ist nochmal ein ganz anderer Beziehungsaufbau. Also wir sind ja ganz anders an den Patienten dran und uns erzählen die Patienten und Patientinnen auch ganz oft Sachen, die den Ärzten nicht erzählen, die den Therapeuten nicht unbedingt erzählen wollen. Gleiches gilt auch umgekehrt, aber wir sind am nächsten dran.
Das macht ja durchaus Sinn, dass diese Dinge dann auch weitergegeben werden an die Ärztinnen und Ärzte, an die Therapeutinnen. Wenn man jetzt so ein großes, multiprofessionelles Team hat, wie funktioniert das mit der Abstimmung?
Also zum Beispiel bei uns auf Station ist es gerade super, weil wir ja frisch aus sind. Also unsere Station ist erst seit März eröffnet. Bedeutet, wir sind ein ganz frisches, neues Team, multiprofessionell. Und meine Oberärztin und ich, wir legen da sehr großen Wert drauf, dass wir da Teamentwicklung reinbringen, dass wir Kommunikation multiprofessionell reinbringen. Gleichzeitig sind wir zum Beispiel auch gerade an einem, es ist kein Problem, es ist eine Entwicklung in der Teamentwicklung. Pflege möchte mehr gehört werden durch die Ärzte, die Behandlung ja überwiegend immer noch leiten. Also da brauchen wir nicht drüber sprechen. Mein Wunsch wäre auch, dass das auch irgendwann nicht mehr Thema ist, sondern dass wir alle auf selber Ebene stehen. Aber da ist es dann einfach wichtig, okay, regelmäßige Teamsitzungen, regelmäßige Fallbesprechungen auch, regelmäßig in den Kontakt gehen. Also ich gehe sehr oft in den Kontakt, wenn ich am Stationsdienst bin, wissen die Ärzte, okay, die Michelle kommt da jetzt 5 bis 10 Minuten im Takt immer mal wieder rein, quatscht und gibt nochmal Feedback oder möchte irgendwas oder wie können wir das und das handeln oder wie können wir mit herausforderndem Verhalten gemeinsam an einen Strang ziehen. Visiten sollten, also wir versuchen das größtmöglich hinzubekommen, auch wenn wir pflegerisch leider Gottes, wie überall, unterbesetzt sind, Visiten pflegerisch zu begleiten, um da auch unsere Eindrücke mit einzubringen. Also Kommunikation ist der Schlüssel zu allem, ganz klar. Ohne Kommunikation läuft nichts. Und da können wir noch so viel dokumentieren, wie wir wollen. Die Ärzte haben oft keine Zeit dafür, das zu lesen. Also müssen wir kommunizieren. Und umso besser wir kommunizieren, können wir auch mehr in die Behandlung mit einwirken. Auch teilweise für Patienten mit einwirken. Mhm. Patienten eine Stimme geben, ne? Die Stimme zurückgeben. Wir wollen ja mit der modernen Psychiatrie auch dahin, dass wir mit dem Patienten die Behandlung gestalten, dass der Patient mitgestaltet. Wir sind ja auch von dem Begriff Compliance, also der Patient, Behandler sagt, Patient folgt. Davon sind wir ja schon lange weg eigentlich, ist leider immer noch synonym im Sprachgebrauch, sind ja bei Adhärenz, also Therapietreue. Gemeinsam Therapie gestalten und der Therapie treu sein, sowohl auf Behandlerseite als auch auf Patientenseite. Und genau, wir können da als Pflegende einfach dem Patienten auch nochmal eine Stimme geben und es ist auch eine Frage der Haltung, ganz klar. Wenn ich die Haltung vertrete, dass der Patient auch ein Recht darauf hat, an der Behandlung teilzunehmen und damit zu entscheiden, dann kann ich auch im multiprofessionellen Team dafür einstehen. Das kann aber auch jede Berufsgruppe.
Ja, ja. Vielleicht können wir das nochmal ganz deutlich machen für all diejenigen, die dieses Adherence oder Adherenztherapie noch nicht gehört haben. Wie war es früher und was ist jetzt der neue Aspekt?
Also Adherence-Therapie ist ja an für sich nichts ganz so Neues mehr. Es ist hauptsächlich, also es ist überwiegend für Patienten und Patientinnen entwickelt mit Psychoseerkrankungen und mit einer Suchtvorgeschichte und soll einfach dafür sorgen, Patienten aus ihren Ambivalenzen herauszuhelfen. Warum nehmen Patientinnen mit einer Beispiel Psychoseerkrankung nicht an der Behandlung teil? Warum sind sie nicht treu gegenüber der Behandlung? Und wie kann ich die Adhärenz der PatientInnen einfach steigern? Mhm. Und das ist eine Weiterbildung, eine Zusatzqualifikation, die man als Pflegender, als Ärztin, als Therapeutin machen kann, wo es einfach darum geht, okay, ich setze mich mit dem Patienten zusammen, ich lerne den Patienten kennen, ich lerne, ganz grobes Beispiel, ein Patient nimmt keine Medikation, das ist ja oft der Fall, vor allen Dingen bei schizophren erkrankten Patienten, wenn es denen wieder besser geht, dann denken die, ja, okay, mir geht's gut, also brauche ich keine Medikation mehr. Warum? Warum denkt der Patient so? Versteht der Patient oder die Patientin, warum das gerade schlecht ist? Hat die Patientin auch vielleicht Sorge bei der Medikation, weil wir brauchen nicht darüber sprechen, dass Neuroleptika sehr starke Medikamente sind und auch sehr hohe Nebenwirkungen haben können. Hat es vielleicht damit zu tun, dass PatientInnen immer ihre Medikamente absetzen und dadurch immer in die Psychose rutschen, weil die mit dem Medikament nicht klarkommen, weil es so erhebliche Nebenwirkungen hat, wie zum Beispiel Gewichtszunahme, dass sie sich schämen, dass sie sich unwohl fühlen in ihrer eigenen Haut, in ihrem eigenen Körper und dann sich denken, okay, möchte ich nicht. Ich möchte mich weiterhin wohlfühlen. Und das alles kann ich mit der Adherence-Therapie in verschiedenen Sessions und Sitzungen herausarbeiten und so dafür Sorge tragen oder dem Patienten eine Stimme gleichzeitig zu geben, dem Patienten Entscheidungsfreiheit zu geben, welche Medikation vielleicht besser wäre, welche Medikation er oder sie sich wünscht, was wir anstattdessen machen können, wie wir einfach mehr Akzeptanz für die eigene Erkrankung schaffen können, um so die Adhärenz, also die Therapietreue zu steigern. Gleichzeitig muss man aber auch dazu sagen, es kann auch passieren, dass nach diesen therapeutischen Sitzungen Patient sagt, ich nehme trotzdem keine Medis. Ja, dann ist das so. Dann ist es vollkommen in Ordnung. Das ist überhaupt gar kein Problem, weil wir haben irgendwo eventuell auch Wissensdefizite ausgeglichen, weil bei dem Patienten, bei der Patientin. Aber er möchte oder sie möchte trotzdem keine Medikation nehmen, möchte trotzdem nichts an ihrem Lebensstandard verändern, ist weiterhin vielleicht auch einfach krankheitsuneinsichtig, akzeptiert die Erkrankung nicht, kann die nicht für sich annehmen, was auch ein sehr schwieriger Teil ist. Das kann aber auch bei Depressionen sein. Also wir können keinen dazu drängen, die Medikamente einzunehmen oder wenn er dennoch selbstbestimmt frei leben kann und das auch möchte, ohne dabei natürlich sich selbst oder andere zu gefährden, das steht außen vor, dann akzeptieren wir das, dann ist das vollkommen in Ordnung. Also das ist eine Haltungsfrage.
Kannst du das emotional so akzeptieren? Also, dass man sich dafür entscheidet, das zu akzeptieren, ist ja das eine, aber damit dann halt auch klarzukommen, ist ja vielleicht das andere, wenn man eigentlich aus professioneller Sicht weiß, Mensch, das wäre jetzt viel besser, wenn du einfach diese Medikamente nehmen würdest. Das zu akzeptieren, wenn jemand sagt, ich will es aber nicht, ist schwierig, oder?
Kommt auf den Patienten an. Also ich bin da, es gibt PatientInnen, da bin ich und denk mir, oh nee, das wäre echt gut, weil ich merke, da ist, der Mensch ist gequält. Er ist fertig. Aber es gibt auch Menschen, wo ich mir denke, du bist glücklich damit, so wie du jetzt lebst. Ich kenne PatientInnen, ich kenne Menschen, die leben mit Stimmen hören sehr gut. Die hören Engelsstimmen. Warum sollen diese Engelsstimmen abgeschaltet werden? Durch Medikation, warum? Also, da verstehe ich, dass man diese Medikation nicht einnehmen möchte. Solange es nicht einem selbst schadet oder Menschen außerhalb oder gegenüber Dritten, dann ist mir das vollkommen recht. Also warum auch nicht? Ja, ich glaube, das ist einfach so eine Haltungssache. Ich muss sagen, durch diese Adherence-Therapie, durch diese Weiterbildung habe ich noch mal mehr meine Haltung entwickeln können, noch mal mehr festigen können, wenn es darum geht, dass die Selbstbestimmtheit, die Selbstwirksamkeit in der Psychiatrie einfach sehr wichtig ist. Und so einfach wir nur Erfolge sehen können. Und wir können auch, also selbst, also das verstehe ich halt auch, wenn da Menschen zu mir kommen und sagen, Frau Sugar, also selbst wenn ich die Medikamente nehme, höre ich trotzdem Stimmen. Es belastet mich trotzdem. Ja, okay. Dann verstehe ich, dass man die nicht nehmen möchte.
Ja, absolut,
oder,
klar.
Also, was bringt es dann? Und es gibt halt immer auch noch andere Maßnahmen, um mit den Erkrankungen klarzukommen. Und was uns oft auch aus dem Auge verloren geht, ist, wie viele Menschen mit psychiatrischen Erkrankungen und vor allen Dingen mit Erkrankungen mit Psychose, also mit psychotischer Symptomatik, wie zum Beispiel Wahngedanken, Stimmen, also optische, akustische Halluzinationen, leben in Deutschland und sind nicht in Behandlung und gehen einem Job nach, haben einen geregelten Tagesablauf. Die sehen wir ja alle gar nicht. Die gibt es aber. Und das vergessen wir häufig. Und wenn ich mir das nochmal so im stationären Setting nochmal reinhole und mir denke, vielleicht ist es einer der Menschen jetzt gerade, die in 2-3 Jahren auch ohne klarkommt. Ich will das nicht verherrlichen. Ne? Ja. Also bin jetzt hier nicht Anti-Medikamente, auf gar keinen Fall. Ich sehe da schon eine Notwendigkeit hinter und versuche auch trotzdem Patienten, PatientInnen zu motivieren. Und ich will das auch alles nicht schönreden. Es gibt auch heutzutage in der Psychiatrie weiterhin Zwangsmedikation. Es gibt auch weiterhin eine Zwangsunterbringung und das haben wir alles immer noch. Wir haben immer noch leider Behandlung unter Zwang.
Ja.
Aber wir versuchen natürlich mit sowas wie Adherence-Therapie das Ganze zu reduzieren.
Am Ende geht es ja darum, eine Balance zu finden zwischen medizinischer Notwendigkeit und persönlichen Bedürfnissen wahrscheinlich, ne?
Ja, auch.
Dass man halt schaut, wie können wir uns alle auf ein gutes Ergebnis einigen.
Und, genau.
Es gibt noch einen weiteren Aspekt, der eure Station auszeichnet. Das ist der Düsseldorfer Tisch. Was ist das genau?
Ja, also der Düsseldorfer Tisch stammt vom Potsdamer Tisch ab, kommt aus einer Klinik aus Potsdam. 1992 hat eine Klinik in Potsdam gedacht, boah, wir haben so eine unübersichtliche Station, wir können gar nicht mehr richtig innehalten und wissen gar nicht, wann geht welcher Patient. Wir können das gar nicht mehr so wirklich sicherstellen. Wir machen da jetzt so einen Tisch hin. Und da melden die sich Patienten ab und an, wenn die in den Ausgang gehen. Und anfänglich wurde das Ganze so als Wärterfunktion dargestellt. Also gibt's auch viele in der Literatur drüber, viele Artikel über diesen Potsdamer Tisch, aber keine Studien. Und Im Verlauf hat sich herausgestellt, so war zumindest der Bericht einer Pflegefachkraft, dass sich da so eine Tischkultur entwickelt hat. Die PatientInnen haben sich dort getroffen, haben Gespräche geführt, sind mit dem Personal ins Gespräch gekommen, Spiele gespielt, etc. pp. Also es ist eine Gesellschaft entstanden, ein nettes Beisammensein ist entstanden und gleichzeitig wurde auch präsenter, dass auch das Personal mit in Gesprächen dabei ist und wir gemeinsam irgendwie den Tag gestalten. Genau, und bei uns ist es so, wir haben ihn dann natürlich Düsseldorfer Tisch genannt, ist es nämlich auch so, da wir PatientInnen mit sowohl PsychKG, also psychisch Krankengesetz NRW, als auch mit BTG-Unterbringung haben, also Unterbringung nach dem Betreuungsgesetz, haben, müssen wir irgendwo sicherstellen, dass diese PatientInnen, vor allen Dingen die mit PsychKG, die Dritte gefährden könnten, nicht einfach so entweichen können, weil sie ja gegen ihren Willen untergebracht sind. Und ja, daraus ist diese Idee mit dem Düsseldorfer Tisch entstanden, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen die Tür ja auch offen halten, aber wollen auch Patienten gegen ihren Willen behandeln. Mhm. Also irgendwie müssen wir da einen Kompromiss finden, ein Commitment finden. Ja, und der Düsseldorfer Tisch bedeutet bei uns, da holen die Patienten eigenständig ihre Medikation ab. Patienten melden sich dafür Ausgänge ab. Patienten können aber auch Gespräche suchen bei uns. Also je nachdem, welcher Kollege da sitzt, ist der Tisch voll. Wenn ich da sitze, sitzt da oft auch keiner. Heißt jetzt nichts Schlechtes, will ich damit nur sagen. Es ist vollkommen in Ordnung. Da sitzt mal keiner am Tisch mit dem Kollegen oder mit den Kollegen. Mal sitzen aber ganz viele Patienten. Man spielt dann irgendwie Uno oder so.
Mhm.
Dann dient dieser Tisch, also überwiegend dient dieser Tisch eigentlich zur Sicherheitsfunktion, nämlich wenn es dann doch zu einer Akutsituation kommt, wo ein Patient, der gegen seinen Willen da ist, die Station abrupt und raptusartig verlassen möchte, dass wir die Tür dennoch schließen können. Also
ja,
die Schließfunktion ist hinter uns. Und dass wir aber vorab natürlich den Patienten abfangen können und deeskalierend ins Gespräch gehen können, weil da sind wir wieder, Psychiatrie ist Kommunikation. Ohne Kommunikation kommen wir da nicht weiter. Und dass wir da wertfrei, ganz ruhig, ganz empathisch, beispielsweise nach dem Safe Words Konzept, das ist ein Konzept gegen Zwang und Gewalt, dass wir da beispielsweise in eine deeskalierende Gesprächsführung gehen können, in eine Kommunikation, wo liegt das Problem, wieso, weshalb, warum und gemeinsam Lösungen finden können, um dann den Patienten doch dafür zu gewinnen, dass er doch bleibt erstmal und sich das Ganze vielleicht nochmal anschaut.
Ja.
Genau, das ist so der Sinn dieses Tisches.
Mhm. Wenn ich jetzt so darüber nachdenke, bei diesem Tisch, du hast gerade gesagt, ihr spielt auch mal Uno, das ist vielleicht auch eine private Atmosphäre, gleichzeitig die Adherence-Therapie, wo es ja auch darum geht, mit dem Patienten zusammen mal zu gucken, was können wir für dich tun. Ziel ist es ja auch, eine Art von Nähe aufzubauen, weil ohne Nähe vermutlich eine Behandlung auch gar nicht funktioniert. Gleichzeitig muss man ja dann als Pfleger oder Pflegerin auch eine gewisse Distanz wahren. Das ist gar nicht so einfach, oder? Ich kann mir vorstellen, je nach Patient und je nachdem, wie er oder sie auch das Verhältnis sieht, dass das droht, in zu viel Nähe reinzurutschen.
Das kann passieren.
Wie gehst du damit um?
Also ich glaube, es ist total wichtig. Ich war mal in der Fortbildung von Uwe Schirmer. Er hat die einfühlsame Gesprächsführung entwickelt. Und da ist das allererste Mal in meiner sehr kurzen Karriere das Wort professionelle Nähe nochmal gefallen. Weil immer haben alle von Nähe und Distanz gesprochen und professioneller Distanz. Und alle waren immer Distanz, Distanz, Distanz. Du musst Distanz wahren. Und wenn wir in den gerontopsychiatrischen Bereich gehen, wenn wir da Distanz wahren, ja, wenn desorientierte alte Menschen auf distanzierte Pflegekräfte treffen, ja, dann erlangt der Mensch nicht seine Orientierung wieder, erlangt er keine Sicherheit, bleibt weiterhin sehr agitiert, sehr ungehalten, sehr rastlos. Also wir brauchen Nähe in der Pflege. Und dann reden wir von professioneller Nähe. Also wenn ich zum Beispiel weiß, okay, mein Patient, meine Patientin reagiert in Situation XY, in einer akuten Situation, am besten mit du, dann ist es kurz das Du. Und da bricht mir auch kein Zacken aus der Krone. Da bin ich jetzt auch nicht super unprofessionell, sondern wenn ich danach die Grenze wieder setze und sage, okay, die Akutsituation ist abgeklungen, wir haben das gemeinsam reflektiert und jetzt gehen wir wieder in das Sie über. Dann darf man auch nicht vergessen, wir haben sehr viel chronisch schwerst erkrankte Menschen auf Station, in Behandlung und die begleiten wir schon Jahre, sind immer wieder hier bei uns auf Station, sind immer wieder in Behandlung, auch gegen ihren Willen und da baut man irgendwann eine Beziehung auf. Man weiß ganz genau, wie tickt dieser Patient, die Patientin, was braucht der Patient, die Patientin. Das ist nochmal eine ganz andere Beziehung als mit jemandem, den ich das erste Mal im Erstkontakt aufgenommen habe. Und da kann man auch ganz anders deeskalieren. Und natürlich haben wir da irgendwo eine Art von Nähe. Keine Frage. Und da bin ich schon oft in Diskussionen gekommen. Du kannst doch nicht, beispielsweise mal im Examen ging es auch darum, da hatte ich eine demente Dame und ich habe bei der Aufnahme schon die Tochter, die sie versorgt hat, zu Hause gefragt, womit kommt sie besser zurecht, mit dem Du oder mit dem Sie? Und sie sagte, nee, mit dem Du. Ja. Im Examen war es das Sie. Und das ist das Traurige. Und ich habe zu meiner Praxisanleiterin gesagt, ich sage, Alex, wenn die Dame nicht reagiert, dann werde ich die duzen. Das ist mir egal. Und ich kann es auch begründen. Und sie so, genau, du kannst es begründen. Du kannst es fachlich begründen. Du kannst sagen, du gibst gerade Nähe. Du versuchst, einen Bezug herzustellen. Und es sind demente Menschen. Die wissen teilweise gar nicht, wo sie sind, sind zeitverwirrt, ne, orientierungslos, situativ, wissen sie auch nicht gerade, was los ist. Und dann ist da noch jemand, der spricht sie mit sie an. Auch ein bisschen komisch. Genau, und das ist eine Gratwanderung. Brauchen wir nicht drüber sprechen. Ne? Also es gibt auch Menschen, es gibt auch Patienten und Patientinnen, ich will es auch nicht schönreden, die schon sehr distanzlos werden können. Also die Distanz verlieren. Und da ist natürlich Begrenzung sehr wichtig. Und die professionelle Distanz, diese zu halten, ist auch sehr wichtig. Ich meine, wir sprechen ja auch vor allen Dingen im Bereich der Persönlichkeitsstörungen. Ist da auch wichtig, eine professionelle Nähe und Distanz zu wahren und diese auch wirklich nicht zu überschreiten. Ich meine, wir Pflegende sind auch nur Menschen, aber da gehört halt sehr viel Fachkenntnis hinzu. Und das ist auch noch sowas, was sehr wichtig ist, dass man in der Pflege einfach nicht auf der Stelle stehen bleibt. Also man hat so viele Fortbildungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten, die dann auch einfach dafür Sorge tragen, meinen Kompetenzkoffer, meinen Werkzeugkoffer einfach um so viele Mengen zu erweitern. Und man lernt immer wieder was dazu und man kann immer wieder die Haltung nochmal anpassen, die Moral nochmal überdenken, reflektieren, in Frage stellen. Da gibt's ganz viele Chancen und Möglichkeiten.
Ja, damit die Leute, die jetzt gerade zuhören, noch ein bisschen was mitnehmen, vielleicht für zu Hause, weil sie jemanden im Angehörigenkreis haben, der auch unter psychiatrischen Krankheiten leidet. Was hilft in der akuten Krise, wenn da jetzt jemand ist, der Stimmen plötzlich hört oder eine Borderline-Symptomatik hat, psychotische Phasen? Gibt's irgendwas, wo du sagst, das vielleicht am ehesten mal versuchen, um die Person zu beruhigen?
Also da kann ich gar nicht so die richtige Antwort drauf geben, weil da sind wir wieder bei dem Individuellen. Jeder Mensch ist da sehr individuell. Und zum Beispiel habe ich eine Kollegin, eine Mitarbeiterin hier, die hat die Fachpflege dieses Jahr absolviert. Und die hat zum Beispiel einen Krisenplan entwickelt, wo man speziell mit den PatientInnen die eigenen Frühwarnzeichen, was hilft, wie können mir Außenstehende helfen, erarbeiten kann. So ein Notfallplan.
Ja.
Und wenn man jetzt sagt, okay, also man kann immer anrufen in der Notaufnahme, man kann immer die telefonische Seelsorge anrufen.
Ja, das wäre ja vermutlich dann ein zweiter Schritt, ne? Genau. Wenn ich zu Hause da stehe mit jemandem, der gerade sagt, ich höre hier 1000 Stimmen, aber hier sind doch keine Leute.
Da ist es wichtig, Ruhe zu bewahren, Sicherheit zu vermitteln. Ne? Wenn da wirklich jemand ist, der sagt, boah, wo kommen diese Stimmen her, sehr verunsichert ist, nicht fremdaggressiv ist, dann natürlich Ruhe verwahren, Sicherheit vermitteln, na, dem Menschen versuchen, so gut wie es geht, nochmal etwas abzuschirmen, vielleicht auch mal ein Radio ausstellen, den Fernseher ausstellen, weil das kann auch sehr viel triggern. Ich hatte mal eine Patientin, die sagte, auf einmal haben die mit mir im Fernseher geredet. So Sachen halt, ne? Und haben das dann nochmal ein bisschen mehr verstärkt. Da ist es natürlich wichtig, Ruhe zu bewahren. Aber gleichzeitig sollte man auch dran denken, wenn man zum Beispiel, wenn es ins Fremdaggressive übergeht, dass man natürlich sich selbst erstmal schützt.
Ja. Wir wollen mit diesem Podcast natürlich auch Vorurteile abbauen. Was würdest du jemandem sagen, der glaubt, psychische Erkrankungen seien gefährlich?
Ach, das sind sie nicht. Ich bin immer ein Freund davon, dass man sich damit erstmal beschäftigen sollte. Und erstmal fachlich sich damit beschäftigen sollte und auch erstmal in den Austausch gehen sollte. Und wenn ich die Krankheit verstehe, dann sehe ich das nicht als gefährlich an. Ne? Mhm. Also klar gibt es gefährliche Situationen. Also der Job auf einer zum Beispiel akut geschützten Station ist nicht ungefährlich. Ein Job in einer forensischen und im forensischen Maßregelvollzug ist nicht ungefährlich, keine Frage. Aber psychische Erkrankungen generell sind nicht gefährlich. Nur weil man sie nicht sehen kann, glaube ich, löst das sehr viel Unsicherheit aus. Es ist ja auch wie die Stigmatisierung von Menschen mit Borderline-Persönlichkeit, die ja oft auch betrieben wird in der Gesellschaft, dass ja, sobald sich jemand selbst verletzt hat, hat er Borderline oder ach, der ist bestimmt Borderliner, der manipuliert so viel. Ja, wir manipulieren alle irgendwo, um unser Bedürfnis zu kriegen, unterbewusst. Natürlich nicht im pathologischen Ausmaß, aber ich bin immer ein Freund davon, hinterfragen, verstehen wollen und dann kann man nochmal weiter darüber reden. So kann man Vorurteile abbauen. Aber ich glaube, Menschen, die so starke Vorurteile haben, sind gar nicht bereit dazu, sich damit auseinanderzusetzen, sich damit wirklich zu beschäftigen. Und ich meine, es gibt mittlerweile so viele gute Dokus, die das kurz, knapp, anschaulich erklären. Jetzt in der ARD-Mediathek zum Beispiel auch, Akutpsychiatrie. Es gibt, oder gute Frage bei YouTube, oder unser Podcast hier. Es gibt so viel, wo man Fachwissen aufsaugen kann für Laien, wo man dann nochmal die Erkrankungen besser verstehen kann. Oder auch selbst Erfahrungsberichte sind super gut. Wir haben ja das Glück im LVR, dass wir auch Genesungsbegleitung haben. Also wirklich Ex-In-Leute, Menschen, die selbst eine psychische Erkrankung haben, die selbst vieles miterlebt haben, die dann die Ausbildung zum Ex-In machen und dann Menschen von der anderen Seite aus auf Station begleiten.
Ja.
Genau, ja.
Michelle, also ein Aspekt, über den ich die ganze Zeit weiter nachdenken muss, das ist der, dass du vorhin meintest, dass ihr die Patienten und Patientinnen rund um die Uhr mitbekommt und nicht nur in diesen kleineren Sitzungen, die dann Ärzte oder Ärztinnen oder Therapeuten haben. Ihr seid quasi auch in den privaten Momenten der Patienten mit dabei. Und eine Frage, über die ich die ganze Zeit nachdenke, hast du das Gefühl, dass man als Pflegerin die Patienten vielleicht sogar noch viel besser kennt als die anderen Professionalitäten in dem Haus?
Ich würde eher sagen, wir kennen andere Seiten. Jeder kennt die andere Seite. Also die vielen Facetten. Und das macht Multiprofessionalität aus, dass jeder irgendwo eine andere Art, eine andere Seite des Patienten, der Patientin kennenlernt oder auch kennenlernen darf. Ich finde, darf ist immer ein ganz wichtiger Bestandteil des Wort. Mein Gott. Kennenlernen darf, so, Punkt. Und ich glaube, ja, irgendwo würde jetzt eine Pflegekraft zu Hause sitzen, aber natürlich kennen wir die am besten. Das mag auch sein, aber es gibt auch, wenn man dann mal multiprofessionell spricht, ganz viele Sachen, die auch wir aus der Pflege nicht wissen über die PatientInnen, die dann vielleicht die ergotherapeutische Seite super gut kennt. Und dementsprechend, das macht multiprofessionelle Arbeit aus, interdisziplinäres Arbeiten. Jede Professionalität hat ihre Stärken, hat aber auch ihre Schwächen. Und nur gemeinsam können wir eine vollumfängliche Behandlung gemeinsam mit dem Patienten gestalten. Ja,
es ist extrem wichtig, für diese Behandlung eine Beziehung aufzubauen. Und dieser Podcast trägt ja auch den Untertitel Sinnvoll in jeder Beziehung. Wenn du das nochmal kurz zusammenfassen müsstest, was ist für dich sinnvoll in jeder Beziehung zu einem Menschen?
Authentisch sein, Empathievermögen, ehrliche und offene Kommunikation und auch Grenzen aufzeigen können, seine eigenen Grenzen. Weil in der psychiatrischen Pflege trifft man viele Schicksale und da muss man seine eigenen Grenzen kennen und man muss sich selbst schützen. Einfach um seine eigene seelische Gesundheit zu bewahren. Und und das authentisch sein kommt einfach meiner Erfahrung nach immer am besten an, weil PatientInnen wissen, wenn sich da jemand verstellt, die sind ja nicht blöd. Also man merkt das schon, ne? Also dieses Aufgesetzte oder ach, und ich bin ja jetzt hier, um ihnen zu helfen und so und so. Hm. Nee, also das Authentische, das Offene, das Weltoffene, das macht Beziehung auch aus. Das ist super wichtig. Ja, ich könnte noch so viel sagen, aber ich glaube, das wird den Rahmen sprengen.
Du hast auf jeden Fall in den letzten Minuten hier wahnsinnig viel gesagt und vor allem hast du sehr, sehr viel gute Werbung gemacht für die Pflege. Ich habe das Gefühl, du bist richtig so ein Leuchtturmbeispiel für die Pflege mit so viel Kraft, mit so viel Engagement und so viel Blick auch für die PatientInnen. Das finde ich richtig toll. Dankeschön, dass du heute da warst.
Danke, dass ich da sein durfte.
Du hast auf jeden Fall den Sinn dieser ganzen Arbeit mit ganz viel Leben gefüllt. Dankeschön.
Ich hoffe doch.
Vielen Dank, Michelle Sugar, Pflegefachfrau an der LVR-Klinik in Düsseldorf. Ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir und ihr habt genauso viel gelernt wie ich. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. In 4 Wochen ist es soweit. Dann erfahrt ihr, was eigentlich eine nichtärztliche, fachärztliche Praxisassistentin ist. Abonniert Seelenarbeit einfach bei eurem Podcast-Anbieter, klickt auf die Glocke und ihr verpasst ab jetzt dann gar nichts mehr. Und natürlich gibt's noch viel mehr Infos auf den sozialen Kanälen des LVR. Und wenn ihr jetzt gerade denkt, boah, 4 Wochen, das ist aber eine echt lange Zeit, am besten vertreibt ihr euch die mit einer unserer anderen Folgen. Letztes Mal habe ich mit Ergotherapeutin Annika Pilch gesprochen und wenn es euch genauso geht wie mir, dass ihr das Wort Ergotherapie zwar schon häufig gehört habt, aber am Ende trotzdem nicht ganz klar ist, was ist denn das jetzt eigentlich, dann seid ihr da ganz genau an der richtigen Stelle. Startet ihr am besten jetzt direkt nach dieser Folge. Schön, dass ihr heute zugehört habt. Ich bin Daniel Schwingenheuer. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.